Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergins und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und persönlicher Erfahrungen genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen auf Handy oder Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch.
Heute geht's mal nicht um unseren geliebten Vierbeiner, sondern um den Zweibeiner im Team, um uns. Nachdem auch wir einen maßgeblichen Teil zum Erfolg im Training und Hundesport beitragen, freut es mich heute, Friedrich Suhr als Gastredner begrüßen zu dürfen. Friedrich ist Diplomkaufmann, coacht seit 25 Jahren Unternehmer und Führungskräfte. Besonders gerne coacht er Sportler, von Fußball bis Reiten, von Leichtathletik bis Triathlon und natürlich auch uns Hundesportler. Er ist aktuell einer der gefragtesten Mentaltrainer. In Deutschland, der Schweiz und in Österreich haben über 2800 Menschen sein Stressmanagement und Mentaltraining besucht. Seit 2 Jahren ist er der offizielle Mentalcoach der Deutschen Obedience WM-Mannschaft. Er verbindet aktuellste Forschungsergebnisse mit viel Lebenserfahrung und zeigt klare und machbare Wege, wie wir unseren Stress beherrschen können. Die von ihm betreuten Sportler führt er schon zu deutschen, Europa- und Weltmeistertiteln. Seine beruflichen und privaten Klienten half er aus schwierigen Situationen oder coachte sie zu besonderen Erfolgen. Gerade erst ist sein Buch »Im Training lief es doch so gut« erschienen und schon jetzt ein super Erfolg. Herzlich willkommen, Friedrich.
Herzlich willkommen, liebe Eva. Vielen Dank für deine Einladung.
Friedrich, was hat dich dazu bewegt, diesen Berufsweg einzuschlagen und was genau fasziniert dich daran?
Das kann ich einfach beantworten. Menschen faszinieren mich. Ich bin völlig begeistert von ihnen und insbesondere von ihrer mentalen Ebene und wie diese Ebene auf sie wirkt. Je nachdem, wie sie damit umgehen, kann sie nämlich zum Fluch oder zum Segen werden. Und damit beschäftige ich mich unheimlich gerne, wenn ich merke, dass ich Menschen auf dem Weg ein bisschen weiterhelfen kann, sich selbst zu verstehen und gut zu sich zu sein. Und das wirkt dann auch. Ha, das ist einfach der wunderbarste Job der Welt.
Grenzgenial. Nur kurz zum Verständnis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mentaltraining für Hundemenschen. Ist das notwendig? Was kann man sich da genau darunter vorstellen?
Ja, wir haben es mit einem Team zu tun, mit einer Kombination aus Mensch und Hund. Der Mensch ist intelligenter und hat viel mehr Erfahrung, einen viel größeren Horizont. Naja, meistens jedenfalls. Aber genau deshalb sollte er den Stress viel besser handeln können als der Hund. Der Hund hat viel mehr Sensorik, er bekommt viel mehr Input, aber er kann das schlechter einordnen, schlechter strukturieren, hat weniger Erfahrung. Kann nicht sagen, oh, das kenne ich, das ist nicht so schlimm. Und genau deshalb ist sein zentrales Orientierungspunkt ist sein Mensch, sein Hundeführer. Und wenn dieser Hundeführer ruhig, gelassen, souverän, klar ist, dann kann der Hund sagen, okay, dann ziehe ich da auch mal mit. Und wenn der Mensch durchdreht, an dem er sich orientiert, dreht der Hund mit. Da gibt es ganz unterschiedliche Hundetypen. Der eine geht ins Meiden und sagt, boah, du riechst heute aber fies, ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg. Der andere sagt, was, Alarm, Alarm, es sind Feinde hier und geht nach vorne. Der dritte, der ist der Entzückende in dieser Gruppe. Der Clown, der geht her und sagt, oh, dir geht's aber heute schlecht. Komm, ich mache mal die ganzen lustigen Sachen, die dich sonst auch immer so begeistern. Und der Letzte, das ist die arme Socke in der Runde. Der bezieht all den Stress seines Hundführers auf sich und weiß, er macht was verkehrt, weiß aber nicht was und kommt selbst unter hohen Druck, sieht aus wie ein gebrüllter Hund. Kriegt Angst. Angst vor seinem Herrchen. Und das ist was du ganz bestimmt nicht brauchen kannst, wenn du mit dem Hund gleich starten willst. All das kann nicht funktionieren. Aber wenn der Boss ruhig und gelassen ist, rundherum fliegt ja die Kuh, da sind hunderte von Hunden oder ja, zig Hunde, da sind viele, viele Menschen, alle haben Stress und das beeindruckt natürlich den Hund sehr. Und wenn jetzt sein Ruhepol, an dem man sich orientieren kann, ruhig, gelassen, souverän, klar auf seiner mentalen Ebene, eindeutig in seinen Kommandos ist, es vielleicht sogar schafft, eine vertrauensvolle, eine liebevolle Atmosphäre mit seinem Hund herzustellen, Ach, das ist das größte Geschenk, was er seinem Hund machen kann. Und er wird es ihm danken, indem er wirklich alles raushaut, was er kann. Nur das, was er kann. Wenn du es ihm noch nicht beigebracht hast und er kann es nicht, kann er es auch nicht zeigen. Aber was er kann, wird er dann alle Mühe sich geben, es zu zeigen.
Also jetzt mal ganz klar die Abgrenzung. Also wir müssen unseren Hund schon trainieren und ihnen Verhalten beibringen. Und wir müssen uns mental auf eine Ebene bringen, um in Situationen, die stressig für uns sind, dieses Verhalten beim Hund auch abrufen zu können. Habe ich das gut zusammengefasst jetzt?
Ja, exakt so. Wenn du nicht ruhig und mental stark bist, kann es dein Hund nicht sein. Du bist sein Orientierungspunkt.
Eine Frage noch dazu. Wir reden jetzt die ganze Zeit vom Hundesportler. Ist Mentaltraining, Mentalcoaching auch relevant für den Familienhundebesitzer?
Ja, ganz bestimmt. Weil der Familienhund hat natürlich in seinem Leben auch immer mal wieder Stress und man sieht es ihm auch deutlich an. Wenn ich jetzt einen Hundeführer sehe, gehe im Wald spazieren, ich habe ja auch einen Hund und bin viel mit meinem Hund unterwegs und sehe ein sehr, sehr aufgeregtes Herrchen, das seinen Hund beschimpft, bist du endlich jetzt mal still, mein lieber Freund, so geht das nicht, du musst auf mich hören oder irgend so verrückte Dinge. Dann wird es den Hund nicht beruhigen. Es wird ihn einfach noch mehr aufregen, wenn sein Referenzpunkt so hoch dreht. Wenn aber der Hundeführer oder die Hundeführerin sehr ruhig und klar und eindeutig und gelassen sagt, nein, ich möchte das jetzt nicht, so bist du brav. Dann hat der Hund eine Chance, auch dahin zu folgen, wo er will. Der Hund folgt dir in deine mentale Situation, positiv und negativ. Wenn du eine Trantüte hast, die total schlürfig durch den Parcours oder durch die Prüfung schleicht, dann ist es gut, wenn du Action machst, dass der wach wird und sein Potenzial entfaltet. Aber wenn du einen Hund hast, der eh schon hochdreht und entfaltet dann noch das Potenzial voll, dann geht's schief, dann knallt er durch und du gleich mit.
Kommt es dann ein bisschen auch auf die Konstellation Hund-Mensch an, die ich generell habe, oder kann da mit dem richtigen Coaching jedes Team zusammenwachsen?
Ah, natürlich. Also es kommt darauf an, dass man sich gegenseitig zu verstehen. Und wie in jeder Beziehung sind da immer beide Partner dabei. Jeder muss lernen, dem anderen zuzuhören, sich zu konzentrieren. Man kann auch sehr schöne Konzentrationsübungen mit Hunden machen, dass sie sich wirklich konzentrieren. Ich habe neulich mir mal so ein Training angetan, Do As I Do, volle Konzentration-Training. Nicht nur für Hund, auch für Herrchen. Da war ich mit meiner Intelligenz auch erstmal gefragt, wie immer, wenn es um was Neues geht. Aber macht total Spaß. Und wenn man dann sieht, wie konzentriert der Hund dann anfängt mitzuarbeiten, das ist sehr gut. Das kannst du gut brauchen und das kannst du auch übersetzen in andere Situationen mit deinem Hund.
Super. Das Thema, mit dem wir uns ja heute im Detail beschäftigen wollen, schließt da gleich nahtlos an. Der Hundler unter Druck. Druck, den wir uns selber machen, sei es im Training oder am Turnier. Druck, dem wir durch andere ausgesetzt sind, oder auch der gesellschaftliche Druck eines funktionierenden Hundes, der auf uns lastet. Was sind deine Gedanken hierzu und hast du vielleicht ein paar Tipps, wie wir mit diesem Druck umgehen können, ihm standhalten oder uns seiner entledigen könnten?
Eva, eine einfache Frage, aber super schwer zu beantworten. Aber ich tue mal mein Bestes. Tatsächlich ist es so, dass das Thema Druck in meinen Seminaren, in Einzelcoachings sehr, sehr oft auftaucht, eine ganz zentrale Rolle spielt, was einen sehr guten Punkt ausgesucht. Aber Druck, dieses Druckgefühl ist natürlich zunächst mal was, was beim Menschen ist und deshalb kümmern wir uns bei diesem mentalen Thema da intensiv drüber. Vorab, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dieses Druckgefühl, dieser Stress, der durch Druck ausgelöst ist, ist erlerntes Verhalten. Die gute Nachricht ist, alles, was du gelernt hast, kannst du auch wieder verlernen oder mit etwas anderem drüber lernen. Das heißt, ja, es ist ein Problem. Ja, es sind oft Probleme, die du schon sehr lange mit dir rumschleppst, weil du irgendwann was gelernt hast, was nicht adäquat ist. Aber ja, es gibt die Option, es zu verlernen.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Aber bitte
sehr. Wenn wir das in Hundesprache sagen, sozusagen, oder im Lernverhalten, Lerntheorie, würden wir jetzt entweder mit einer Löschung arbeiten, also Extinction, oder wir würden gegenkonditionieren. Bin ich da jetzt richtig?
Ja, okay, die Richtung stimmt, aber okay. Ich würde jetzt bei einem Menschen die diese Worte nicht benutzen, sagen okay. muss. Also, ja, aber es ist schon so, also es ist schwierig, zu vergessen ist schwierig. Vergessen funktioniert alles, also wie wir lernen, wissen wir schon ziemlich viel drüber. Vergessen funktioniert eigentlich so, dass wir ein anderes Verhalten für uns entdecken, das sehr häufig und sehr emotional durchleben. Und jedes Mal, wenn wir es durchleben, wird diese neue Erinnerung gestärkt und dieses Verhalten gestärkt. Und wenn wir das dann noch fertig bringen, altes Verhalten früh zu unterbrechen, gar nicht erst sich entwickeln lassen, dann haben wir gute Chancen, dass es langsam das alte Verhalten verschwindet. Mehr kann ich dazu leider im Moment noch nicht anbieten. Man kann nicht so vergessen. Es gibt ein paar hypnotische Muster, mit denen man das machen kann. Es gibt ein paar andere Methoden über ein Eye-Movement, wie man zum Beispiel traumatische Dinge abschalten kann, aber alles noch sehr vage. Mir wäre es noch zu vage, um es wirklich an Menschen zu testen. Hypnose vielleicht nicht, aber dieses mit Augenbewegungen das zu machen, da bin ich das noch nicht so dabei.
Rapid Eye Movement ist das, oder?
Genau, das Rapid Eye Movement. Also, gehen wir mal, teilen wir es mal. Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Druck von außen, Druck von innen. Fangen wir mal mit dem Druck von außen an. Was ist da? Als erstes ist die Ursache oft sehr, sehr alte Geschichten. Das heißt, irgendwann in der Kindheit und in der Schule ist es mal so richtig fies gelaufen und hat schmerzhafte Konsequenzen gehabt. Du wurdest bestraft, du wurdest ausgelacht von den anderen Kindern oder du hast irgendetwas verloren, das dir wertvoll war. Entweder die Anerkennung oder irgendwas Dingliches, man weiß es nicht. Und bei negativen Erlebnissen genügt oft ein einziges Erlebnis und dann sitzt das aber für sehr lange. Mit Kindern geht das besonders gut, mit Erwachsenen geht es aber auch noch. Auch eine gute Nachricht, denn auch positive Erlebnisse speichert man ab. Leider länger sehr viel weniger intensiv als negative, deshalb müssen wir sie sehr oft wiederholen. Oder du wurdest ein bisschen in der Umgebung aufgewachsen, zu Hause, in der Schule, in der Berufsausbildung, wo immer mit Druck gearbeitet wird. Los, mach jetzt, richtig, schnell. Und es wurden gleich Strafen angekündigt. Sonst passiert das und das. Das ist das erlernte Verhalten. Das hast du gelernt. Aha, ich muss das so und so machen. Sonst macht's Aua. Dann gibt es Menschen, die haben Angst vor Publikum allgemein. Uah, das sind Menschen. Und die gucken mich alle an. Und ich bin unter Kontrolle. Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Und die werden mich alle be- oder verurteilen. Ganz schlimm. Und die nächste Gruppe, die ist noch fieser. Und zwar Stress, Druck empfinden durch einzelne Menschen im Publikum. Ulkigerweise sind das oft Menschen, mit denen man früher mal sehr, sehr gut befreundet war. Und dann kam irgendeine doofe Situation, ein gewaltiger Streit. Und wenn du dann in der Prüfung auf dem Turnier oder in irgendeinem Wettkampf bist und dein neuer Lieblingsfeind steht außen, dann gehen in deinem Kopf böse, böse Filme ab und du denkst, wow, was wird die da draußen oder der über mich sprechen? Und zum Schluss, auch gar nicht so selten und auch alles andere als schön, du hast einen Trainer oder einen Partner, der sehr, sehr ambitioniert ist und der dich schlussendlich überfordert, der eigentlich dir positiv immer weiter dich schieben will, aber im Gesamtergebnis überfordert er dich, nimmt dir irgendwann den Spaß und dann wird es alles ganz, ganz doof. So, Entschuldigung, ich hatte gerade noch was anderes. Gut, was kann man denn tun gegen externen Druck? Das ist ja das Spannende, nicht nur welchen gibt es.
Darf also, ich noch einmal kurz einhaken? Ja. Und zwar, gibt es da Studien am Menschen darüber, warum negative Ereignisse besser sich verankern bei uns als positive oder schneller? Weil beim Hund ist es ja ähnlich. Also ein Geräusch verbunden mit einem roten Auto kann ja generalisiert Angst auf rote Autos erzeugen, ja. Mhm. Und beim Positiven sind wir ja da auch beim Hund immer, braucht es viel mehr Wiederholungen, als es beim Negativen das braucht.
Ja, also da wissen wir in der Tat eine ganze Menge drüber. Wir haben es hier mit einem Verhalten aus unserer Urzeit zu tun, als wir noch durch die Savanne in Afrika gerannt sind. Da waren wir ständig Attacken von irgendwelchen Raubtieren ausgesetzt und wir waren sehr beliebte Beute. Wir hatten weder sehr große Zähne, mit denen wir uns wehren konnten, noch Krallen, noch konnten wir super schnell rennen. Eigentlich war für ein Leben auf den Bäumen gedacht. Aber dann war irgendwann der Urwald weg und wir sind in der Staub- und Steinsavanne unterwegs gewesen. Und wir waren also sehr, sehr beliebte Beute. Und dann, wenn du Beute bist, dann musst du irgendwann lernen, was Gefahr ist und was nicht Gefahr ist. Wir werden nicht geboren. Pferde zum Beispiel können nach 1,5 Stunden stehen gehen und sie können wegrennen. Und sie wissen, alles, was ich nicht kenne, davor renne ich erstmal weg. Das ist bei ihnen genetisch verankert. Das ist bei uns nicht so. Wir müssen Gefahr lernen. Und wenn du dann irgendeinem Säbelzahntiger begegnet bist, dann musstest du beim allerersten Mal kapieren, das ist doof. Und wenn du das nicht kapiert hast, dann hast du beim zweiten Mal nicht mehr die Chance gekriegt. Das heißt, Stress, Angst muss beim ersten Mal gelernt werden. Alle, die zweimal brauchten, also die meisten, die einmal brauchten, haben schon nicht überlebt. Aber ein paar haben halt überlebt. Aber die zweimal brauchten, von denen hat keiner überlebt. Deshalb programmiert sich bei uns Angst und Stress so sehr gut. Und, da hast du völlig recht, verknüpft sich immer situationsbezogen. Es kommt immer auf den Kontext an. Und wenn der Hund erschreckt und sieht dabei ein rotes Auto, dann passiert genauso in seinem Kopf das Gleiche. Aha, rotes Auto macht Aua. Deshalb sind auch Tacker so extrem schwer und kompliziert zu bedienen und in den Händen von wirklich nicht perfekten Leuten katastrophal, weil immer dieser Schmerz mit etwas anderem verbunden wird, als er eigentlich verbunden werden sollte. Deshalb Risiko viel zu hoch, da lassen wir einfach die Finger weg.
Bei uns auch verboten in Österreich. Also.
Bei uns auch, aber man hört, dass sich nicht alle dran halten, wie es immer so ist. Na gut. Okay, also ich mache mal weiter.
Ja.
Was können wir dagegen tun? Das war der nächste Schritt. Der erste Schritt ist immer, du musst verstehen, was da mit dir los ist. Was passiert ist, ob das irgendwie eine uralte Geschichte ist, ob du den Druck hast, weil du generell vor Publikum Angst hast, ob du Druck hast, weil du denkst, da ist jemand draußen oder ob es vielleicht in Anführungszeichen nur der Trainer oder der Partner ist. Wenn es alte Geschichten sind, musst du sie erkennen. Du musst verstehen, was los ist, was da deine Antreiber sind. Und dann, jetzt wird es richtig schwer, musst du lernen, ey, ich bin jetzt erwachsen. Ich darf mir meine eigenen Ziele setzen und ich darf sogar selbst bewerten, ob das, was ich getan habe, gut war oder nicht. Und zwar ohne diese alten Riten wieder aufleben zu lassen. Weshalb ist das so schwer? Weil dieses Verhalten haben wir schon so lange, wenn das seit der Kindheit ist, ja, bei manchen ist es erst 20 Jahre die Kindheit her, bei mir sind es schon viele Jahrzehnte, wo die Kindheit her ist. Und wenn du so ein Verhalten seit Jahrzehnten hast, übernimmst du das in dein Mindset, in dein Selbstbild. Und dann hast du in deinem Selbstbild, ich bin so und so, ich kann das nicht. Und da haben Menschen immer Angst vor, so ihr Selbstbild mal aufzumachen und ein Stückchen rauszunehmen, weil dann haben sie Angst, sie wissen gar nicht mehr, wer sie sind. Und sie wissen nicht, was dann passiert. Wenn man sich aber traut, wenn man sagt, ja, okay, ich bin ja zu erwachsen, ich darf das selber tun. Und nein, ich bin nicht so und so. Ich kann das lernen zumindest. Dann hat man da sehr, sehr gute Chancen ranzugehen. Das Zweite, was dort oft hindert, man muss Verantwortung übernehmen für sich selbst. Ich habe nicht mehr eine alte Geschichte, auf die ich schieben kann. Ja, ich bin leider so erzogen worden. Nein, ab 30 bist du für dein Gesicht selbst verantwortlich. Da kannst du es nicht mehr auf Eltern oder Schule oder sowas schieben, sondern da ist das Hirn voll ausgeprägt und du hast alle Mittel in der Hand. Und wenn du sagst, ich bin aber so, heißt es in dem Moment, ja, ich bin eigentlich ein bisschen zu ängstlich, um das anzugehen, um es zu ändern, weil ich habe ein bisschen Angst, ich weiß nicht, wie es geht. Aber da kann ich trösten, das wird viel, viel besser, weil überleg mal, du bist jetzt erwachsen. Du musst gar nicht mehr brav sein, du darfst dir deine Schokolade jetzt selber kaufen, wie geil ist das denn? So, ja. Jetzt kommen wir mal zum Publikum allgemein. Also da draußen stehen viele Leute und sind total interessiert dran, was du jetzt tust und starren dich an. Das ist für viele Menschen die Hölle. Was hilft? Also erstmal wieder wie immer erkennen, aha, es sind die vielen Menschen. Vielleicht habe ich mal in der Schule oder im Beruf irgendeine Situation gehabt, wo ich vor Menschen stehen musste, mich irgendwie was vormachen musste, mich ausgeliefert gefühlt habe, bam, und dann ist es schief gelaufen und ab da Single Touch, also einmal erlebt und peng, sitzt das. Dann machst du dir klar, nein, ich bin gar kein Kind mehr, ich sitze gar nicht mehr in der Schule und ich habe das jetzt viel deutlicher im Griff. Außerdem, wenn du nach draußen schaust ins Publikum, da gibt es immer zwei Gruppen. Einmal die Nichtkönner. Die stehen da draußen und es ist so leicht, einen anderen zu kritisieren. Aber es selbst besser zu machen, das ist schwer. Gut. Schau dir die an und denk, mach du es erstmal besser. Und wenn du es besser machst, dann reden wir weiter. Und da kannst du da draußen reden, was du willst, das interessiert mich nicht. Warum tun die das? Naja, die entlasten ihre mentale Ebene ein bisschen damit. Sagen, guck mal, die kann das auch nicht, genau wie ich. Ich bin gar nicht der Einzige, dann tut es ihnen nicht so weh. Das heißt, die versuchen, sich selbst zu trösten. Das musst du nicht ernst nehmen und schon gar nicht für dich. Wenn der sich tröstet, ist das nicht dein Problem, sondern sein Problem. Und die zweite Ebene, die da stattfindet, ist Neid. Da kommen so Texte, och, mit dem Hund. Also wenn ich den Hund hätte, dann. Das ist nicht schön, wenn du das hörst, ne? Weil du empfindest es als Missachtung, als Herabwürdigung deiner Person. Was ist es aber tatsächlich? Übersetze es mal. Wenn ich so einen Hund hätte, dann heißt eigentlich, oh, so einen tollen Hund hätte ich auch gerne. Vielleicht würde ich es dann auch hinkriegen, ne? Das heißt, wir haben es eigentlich mit Neid zu tun. Aber über Neid muss ich mich nicht ärgern. Denn kannst du dir hart verdienen, aber du musst dich nicht drüber ärgern. Egal, ob es übersetzt oder tatsächlich sagt, oh danke, ja, ich finde meinen Hund auch ziemlich toll. Dann hast du ihn nämlich entlarvt. Neid ist immer die höchste Form der Anerkennung. Dann gibt es noch draußen im Publikum welche, die können das wirklich. Die sind wirklich besser als du, ganz unbestritten. Und die reden dann auch nicht gut über dich, sagen, oh, was macht ihr denn da? Das darf doch nicht wahr sein. Meine Empfehlung wäre, geh zu solchen hin und sag, du, ich habe gesehen, dir hat das nicht gefallen. Komm, gib mir mal einen Tipp, sag mir mal konkret, was dir nicht gefallen hat. Versuch von ihnen zu lernen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn da was Nahrhaftes kommt, dann bedankst du dich höflich, weil du hast gerade was gelernt. Super. Und wenn nichts Nahrhaftes kommt, wenn da nur Plabber kommt, dann kann das auch entweder Neid sein oder, noch viel geiler, jemand denkt, oh, wenn die weitermacht, so wie sie weitermacht und sich so entwickelt, dann wird die mich bald einholen. Da wächst Konkurrenz für mich ran. Beides ist eigentlich auch wieder ein Lob, auf das du sehr, sehr stolz sein kannst. Was meinst du dazu?
Ja, ich habe gerade die dritte Variante selber schon gehabt. Also ich bin aus einer Prüfung raus und die war, ja, also wir waren uns nicht eins, mein Hund und ich. Oh ja. Und bin raus und du hast schon so am Rand gehört, wie da diese negativen Laute, die Unkenrufe laut geworden sind. Und ich bin dann hingegangen zu dem einen, der zu mir gesagt hat, hättest du mal deinen Hund ordentlich geführt. Und ich habe mich umgedreht. Du, total gerne, aber ich komme nächste Woche zu dir ins Training, du zeigst mir mal, wie das geht.
Wow.
Und ich muss tatsächlich sagen, er hat es wirklich gemacht. Also ich hatte dann mit ihm eine Trainingseinheit und habe mir daraus wirklich viel mitnehmen können.
Ja, nutzt die Chance bei Könnern. Macht das ja nicht bei Dummquatschern.
Nee, keine Sorge.
Von Dummquatschern lernst du nämlich auch nur Dummes. Das musst du gut unterscheiden. Aber dafür gibt es ja Ranglisten, dass du sagst, ja, Ranglisten, also wenn jemand oben eine Rangliste ist, muss das noch nicht heißen, dass er auch mental und Trainer taucht. Aber wenn er beides hat, dann tut das auf alle Fälle. Okay, jetzt kommen wir zu einem ganz üblen Punkt. Es gibt bestimmte Menschen am Rand, denen du unterstellst. Die mögen dich nicht und die werden viel Schlechtes über dich reden. Wow. Und auch das begegnet mir immer wieder in Coachings und Seminaren. Und die Menschen, die dieses Problem haben, die gehen wirklich sehr, sehr lange damit schwanger. Schon Wochen vor der Prüfung oder vor dem Wettkampf spielen die sich aus, was der andere sagen könnte und was er denken könnte und was er alles fertig machen könnte. Das heißt, wir übernehmen oder wir projizieren in die Zukunft irgendein negatives Erlebnis. Aber damit trainieren wir es auch mental. Na, das ist nun wirklich Käse. Das heißt, du machst dich über 2-3 Wochen, machen sie sich wirklich selbst fertig und haben schon 3 Wochen diese negative Erlebnisse und sind schon völlig platt, bis sie auf den Platz kommen. Was soll ich dir sagen? Dann laufen die auch noch Mist und dann hat er tatsächlich Grund, irgendwie was Böses zu sagen. Mein Rat wäre, wenn da irgendwas passiert ist, was es schräg gemacht hat und es gibt was zu klären, verdammt nochmal, dann klär's. Geh da hin, sag du, pass auf, da ist was blöd gelaufen, lass es uns aus der Welt schaffen, lass uns in Ruhe und Freundlichkeit drüber reden. Vielleicht lässt sich das ja vernünftig beenden. Mit ein paar Menschen geht das wohl, wurde mir gesagt. Wenn es nicht zu klären ist, dann lass denjenigen einfach sein Gift weiter versprühen. Da gibt es von den Zuhörern 2 Gruppen, und die zweite ist die größere. Die erste sagte, ja, da hast du völlig recht. Ja, das sehe ich auch so. Und die andere sagt, oh, hör auf. Oder sie gehen einfach weg und sagen, er ist unerträglich mit seiner negativen Reden und runtermachen. Und ich möchte nicht hören, dass der über mich redet, wenn ich auf dem Platz bin. Also die meiden den. Diese zweite Gruppe suchst du dir. Und die erste Gruppe, das sind eben Menschen, auf die du besser verzichtest. Die Turniere oder Prüfungen so auszuwählen, wird der da sein oder wird der nicht da sein, gibt ihm die Macht über dein Leben. Das gönnst du ihm nicht. Du startest da, du verbittest dir auch vorher 3 Wochen lang dir zu überlegen, was ist. Das ist gut, weil schlecht über jemanden zu denken, das macht er ja, schlecht über jemanden zu denken und zu reden, ist und dann anzunehmen, dass es dem anderen schadet, ist ungefähr so schlau, als würdest du Gift nehmen und hoffen, dass der dadurch stirbt. Also er vergiftet sich sein Leben. Er hat nichts davon. Er macht sich selbst mies und er spürt zum Schluss auch, was er für eine fiese Charakter ist, indem er ewig so böse über andere spricht. Das macht ihn nicht glücklich. Das macht ihn unfroh. Alle anderen merken es auch noch. Ach, und wenn du ihn wirklich nicht leiden kannst, dann störe ihn nicht dabei, wie er sich fertig macht. Gut, jetzt kommen wir zu dem Trainer und dem Partner, der dich hochpusht, der immer noch einen Ticken mehr verlangt und noch was mehr und immer was auszusetzen hat, der nie zufrieden ist, der nie einfach sagt, wow, super, geil, ich bin stolz auf dich, super gemacht, richtig gut, ob im Training oder in der Prüfung. Natürlich ist sein Job, die ganz feinen Dinge zu sehen. Natürlich ist sein Job, immer noch was verbessern zu können. Aber darüber verlieren viele Trainer und die Partner sowieso die Möglichkeit, auch einfach mal so aus reinem Herzen zu sagen, war toll, lass gut sein für euch, perfekt. Das brauchen wir aber. Und wenn ich jetzt noch einen Trainer habe, der sagt, ah, du setzt jetzt noch eine Einheit drauf, du machst das noch, du machst das noch, du machst das noch. Ich erwarte von dir, dass du jetzt dort das und das zeigst und dass du denen die Punkte oder denen die Platzierung oder denen die Zeit ablieferst oder sowas. Das kann zur Hölle werden für die Leute, wenn der Trainer da nicht sensibel ist und die Grenze spürt, wann gut ist. Das kann zur Hölle werden für die Leute. Was kann man tun? Geh zu deinem Partner oder Trainer und sag du, ich freue mich unheimlich über deine hohe Meinung über mich und meinen Hund und über unser Team. Da bin ich ziemlich stolz drauf, weil ich respektiere dich sehr, dein Wissen und dein Können. Und dass du so eine heuer hohe Meinung hast, macht mich richtig stolz. Und dass du dir so viel Mühe gibst und mich unterstützt und mich stark und kräftig machen willst für das, was ich da tue, schätze ich auch sehr. Aber, jetzt kommt's. Es gibt eine ganz klare Grenze. Und die Grenze ist dann erreicht, wenn für mich oder meinen Hund die Gesundheit oder der Spaß an der Sache in Gefahr geraten. Zu beidem bin ich nicht bereit und ich werde das dann auch ganz bewusst stoppen. Nimm mir das bitte nicht übel. Für mich, meine Gesundheit, die Gesundheit meines Hundes und mein Spaß und der Spaß meines Hundes stehen im Vordergrund. Hört sich vernünftig an. Aller Erfahrung nach brauchen Trainer und Partner häufige Wiederholungen, bis es irgendwann mal kapiert haben. Aber es gibt Hoffnung. Ein großer Teil kapiert es irgendwann. Und von diesem Ehrgeizmotiv, denn oft ist es der Ehrgeiz der Trainer und der Partner, der da am Toben ist. Die wollen jemanden haben, der so große Leistung hat. Also, und damit kommen wir direkt zum internen Druck. Es sei denn, du hättest noch eine Frage zum externen Druck. Nein.
Nee, ich schmunzel einfach und denke mir meine Situationen, in denen mir das alles schon passiert ist.
Das ist mein Plan. Ich versuche das alles so zu erklären und zu zeigen, damit man sich wiedererkennt, denn dann kannst du das in deine Welt übertragen. Und die meisten, die unser Podcast hier hören, die kenne ich ja gar nicht. Und deshalb versuche ich das so darzustellen, dass sie sagen, ha, da erkenne ich mich wieder. Ja, ich werde es mal probieren. Also kommen wir zum inneren Druck. Eben hatten wir es von Ehrgeiz des Trainers oder Partners. Ja, jetzt haben wir es mit einem eigenen Ehrgeiz zu tun. Aber lass uns mal genau hinschauen. Das ist oft genau die gleiche Kiste. Oft ist das von außen an dich herangetragen worden, gelernt. Du hast irgendwann mal, bist du sehr, sehr stark gelobt worden für das, was du kannst. Wenn ein kleines Baby zum ersten Mal sagt, Mama, dann wird es mit Liebe überschüttet und mit Nähe und mit Glück. Und das lieben wir Menschen. Und dann fangen wir an, aus dieser Motivation heraus das weiter und weiter zu tun. Oder wir haben irgendwann das erste Mal, was weiß ich, mal ins Agility gehen. Du hast das erste Mal bei einem Turnier wirklich einen schönen Nuller rausgehauen und stehst oben. Und weil es das erste Mal ist, beglückwünschen sich alle. Du bist in deinem Hirn mit diesem wunderbaren Dopamin geflutet und sagst, das will ich jetzt immer haben. Jedes Mal will ich oben stehen. Du erkennst das Problem in dieser Aussage. Aber wir sind nun mal so, dass wir das wollen. Der Druck, den du dir intern machst, ist in aller Regel irgendwann mal ein externer geworden, den du einfach übernommen hast im Laufe der Zeit, in dein Mindset, in deine mentale Ebene. Du bist jetzt überzeugt davon, ich bin so, das ist ein fester Teil von meinem Charakter. Das ist nicht so, das ist erlerntes Verhalten. Und das Fiese daran ist, du brauchst gar keinen extern, du brauchst kein Publikum, du brauchst keinen Partner, du brauchst sonst niemanden mehr, um dich zu stressen, unter Druck zu setzen. Du kannst das jetzt ganz allein. Und viele Menschen, die ich kenne, nutzen diese Möglichkeit, sich selbst fertig zu machen, ganz, ganz intensiv. Und das Schlimme ist, sie merken es nicht, weil sie sagen, das ist so, ich bin so, es geht nicht anders. Manche sogar, Menschen sind so, alle Menschen. Und da ich ein Mensch bin, bin ich halt auch so. Ich kann da nichts für. Immer wenn du feststellst, das ist interner Druck, was kannst du tun? Ja, musst dich dieser Situation stellen. Du spürst jetzt nur noch die Folgen von dem, was du denkst. Du hörst die Gedanken gar nicht mehr. Du hast Angst, du bist unkonzentriert. Deine Automatismen hängen sich auf, deine Rituale funktionieren nicht mehr. Du schaust deinen Hund an, du siehst, dass der arme Hund jetzt auf dich eigentlich reagiert, voll von der Rolle ist. Das regt dich weiterhin auf, sagt, so kann es schon mal nichts mehr werden. Und dann wird es richtig schlimm für alle Beteiligten. Also, hör dir zu. Hör diese Stimme, die dir das Kommando kommt. Los, jetzt streng dich endlich mal an. Nun versag nicht schon wieder. Diesmal muss es aber klappen. Mach nur nicht wieder das und das. Also so ehrgeizige Stimmen oder puh, du bist ja toll, dass du es immer wieder probierst. Aber gib's doch zu, das wird bestimmt wieder nichts. Ich kenne dich doch. Du machst doch immer wieder den gleichen Mist. Oder, oha, das Publikum, die werden sich kugeln vor Lachen, wenn du mal wieder einen, was weiß ich, im Agility einen Sprung ausgelassen hast oder im OB ein verkehrtes Kommando gibst oder irgend so ein Mist. All das funktioniert im Kopf und du hörst dir gar nicht mehr zu. Ja, wie beim alten Ehepaar, da hört man sich auch seltener noch mit zu. Man weiß ja, was der andere denkt. Und das geht nicht. Also, wenn du das ändern willst, hör dir selbst zu, wie du mit dir sprichst. Manchmal hörst du da Dinge, die möchtest du nicht hören. Ich habe ganz oft Leute, wenn ich die im Einzelcoaching an diese Stelle führe, wie sprichst du denn da mit dir? Und wenn wir das aufdröseln, die reden mit sich in einer Art und Weise, die würden sie von keiner anderen Person akzeptieren. Die machen sich im engsten Sinne des Wortes zur Sau. Die geben sich Tiernamen und machen sich sehr effizient fertig. Und sie können es auch sehr gut, weil sie ja wissen, wo es wehtut. Ziemlich fies. Also, hör dir zu. Fühle, wie fühlt sich das an? Was passiert, wenn das anfängt, diese innere Stimme, die dich da fertig macht? Und was passiert mit dir und was passiert mit deinem Hund? Dann wird es ein bisschen spooky. Und du versetzt dich in die Rolle eines guten Freundes oder einer guten Freundin. Hörst dir dazu, wie sprichst du mit dir, wie fühlt es sich an, was tust du? Und dann wirst du, wenn du es mal so von außen betrachtest, und dann nimmst du automatisch eine etwas ruhigere und nüchtere Position ein, dann wirst du freundlich und liebevoll mit dir sprechen können und sagen, ach Mensch, was machst du denn da? Das musst du doch gar nicht. Guck mal, sei mal ein bisschen netter zu dir, dann wird es viel einfacher. Und guck mal, das stimmt doch gar nicht mehr. Du bist gar kein kleines Kind mehr, das Angst haben muss. Du bist eine erwachsene, selbstbewusste und starke Frau. Geh da raus und mach jetzt mal dein Ding. Und wenn es nicht klappt, glaub mir, dein Kopf geht bestimmt nicht davon ab. Man kann auch so miteinander reden. Und du auch mit dir. Das macht dich stark, das gibt dir Mut. Aber nein, das ist nicht einfach. Man braucht da Zeit zu, es braucht Übung. Und wenn es dir ganz schwer fällt am Anfang, dann ist das normal. Und wenn es denn gar nicht klappt, kannst du gerne mit mir mal Kontakt aufnehmen und dann gebe ich da noch ein paar weitere Tipps dazu.
Wow, Friedrich. Spannend, spannend, spannend. Also ich fühle mich gerade gar nicht wie in einem Interview, sondern gerade mega cool gecoacht. Für meine zukünftigen Trainings. Du hast uns jetzt einen guten Einblick in die Materie geben können. Was möchtest du unserer Hörerschaft jetzt so tatsächlich noch so 2, 3 Punkte auf den Weg geben, dass sie jetzt tatsächlich gleich losstarten können und sich mental auf die hoffentlich bald kommende Turniersaison vorbereiten?
Ja, kommende Turniersaison, das wäre schön. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Was kann ich noch mitgeben? Als guter Hundler weiß man, dass Strafen und Druck ganz schlechte Motivatoren sind für deinen Hund. Und deshalb kann man sich auch akzeptieren, dass das Gleiche für dich gilt. Strafen und Druck sind schlechte Motivatoren, um mit Spaß, mit Kraft, mit Energie das zu tun, was man will. Meine Bitte wäre, geh mit dir mindestens so freundlich um, wie du mit deinem Hund umgehst. Genauso geduldig, vertrauensvoll und versuch dich positiv zu motivieren. Das wäre schon mal eine ganz wichtige Sache. Und jetzt denkst du, aber ich muss mich doch anstrengen. Ich habe doch meine Ziele für die nächste Saison. Das ist prima. Streng dich an, jawohl. Aber bitte immer so, dass es dir gut tut. Das ist völlig okay, wenn du danach völlig platt bist, nach einem Training oder nach einem Turnier. Aber du musst platt und glücklich sein. Nicht platt und völlig zerstört und ängstlich und traurig oder irgend sowas. Wenn das der Fall ist, dann solltest du dich sehr intensiv um das Thema kümmern, denn dann entgleitet dir der ganze Hundesport. Du hast keinen Spaß mehr dran, dein Hund hat keinen Spaß mehr dran und dann bist du in so einer Spirale, die sich sehr schnell verstärkt. Dann kann es durchaus gut sein, dass man mal eine kreative Pause einsetzt, sich überlegt, Verbindung wieder zu seinem Hund herstellt, die Relationen wieder klar macht und dann wieder entspannt und neu aufsetzt. Hol dir Informationen, hol dir Wissen dazu und hab Spaß. Konzentration und Konsequenz kommen aus Ruhe, aus mentaler Kraft und Gelassenheit. Ganz oft beobachte ich bei Menschen, dass sie Härte mit Konsequenz und Konzentration verwechseln. Sie meinen, sie müssen nur besonders hart zu ihrem Hund und noch viel öfter hart zu sich selbst sein, damit es klappt. Nein. Sie müssen sehr konsequent und sehr konzentriert sein. Dann klappt das. Das kommt aus Ruhe, aus Gelassenheit. Und das ist ein super, super schönes Gefühl. Sei gut zu dir. Hast es doch verdient. Hat Spaß.
Also, ich muss sagen, ich habe heute wieder ganz, ganz viel für mich mitnehmen können. Und ich hatte ja selber vor einigen Jahren das Vergnügen, ein Seminar in Österreich mit dir zu organisieren, mit Rettungshundeführern und Leuten aus dem Obedience. Und durfte dein Wissen ja auch schon im Einzelcoaching absaugen sozusagen. Wie erreichen dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn jetzt am besten? Und wie können sie mehr über dich und deine Seminare und Coachings erfahren?
Ja, vielen Dank dafür. Na, am einfachsten ist das über meine Homepage mental-strategie.de. Da gibt es noch viel mehr. Was wir jetzt besprochen haben, ist ja nur so ein winziger Ausschnitt aus diesem riesigen Gebiet mentaler Ebene, mentale Strategien. Ich selbst lerne jeden Tag da Neues dazu. Was ich anbiete, sind Einzelcoachings über Skype oder über Telefon. Die Seminare, die findet ihr auch auf der Homepage unter Spark Seminare. Da sind die alle gelistet, jedenfalls die öffentlich sind. Ich habe auch Seminare, die nicht öffentlich sind, zum Beispiel für den Bundesverband Rettungshunde. Das sind dann interne Seminare, die sind da nicht gelistet. Und du kannst dort auch, um dir mal so einen guten Überblick, eine gute Basis verschaffen, mein Buch dort bestellen. Im Training lief es doch so gut. Bei Amazon ist es nicht lieferbar. Bei mir kannst du es direkt bestellen und in 1-2 Tagen hast du es bei dir. Also, alle Infos dazu auf meiner Homepage mental-strategie.de. Da findest du mich ziemlich weit oben bei Google und dort können wir uns wieder treffen.
Ja, wir werden ja jetzt auf alle Fälle auch deine Homepage und den Link zum Buch in der Aufzeichnung selber in der Beschreibung verlinken. Friedrich, es hat mich total gefreut, wieder mal mit dir zu plaudern und ich glaube, du hast uns allen wieder so ein bisschen die Augen geöffnet und auch vom Zeitpunkt, glaube ich, passt das ganz gut. Jetzt, bevor die Turniere hoffentlich bald wieder losgehen, können wir so richtig durchstarten mit dem Mentaltraining und mit unserer richtigen Einstimmung auf Training und Turnier. Danke, Friedrich, fürs Dabeisein.
Vielen Dank, liebe Eva, war mir ein großes Vergnügen und Ehre, wieder mal mit dir arbeiten zu können.